ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hallo, herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Norbert Hansen. Seit Tagen kämpfen wir mit Glätte auf Straßen und Gehwegen und heute wurde es dann wieder einmal heikel. Der Grund: Eisregen. Was bedeutet das für die Menschen, die täglich an der frischen Luft arbeiten müssen? RBB-Reporter Felix Leitmeier hat einen Postboten auf seiner Tour durch Berlin-Weißensee begleitet.
Ich habe halt ungefähr jetzt, habe ja nicht alles bei, 500-600 Briefe jetzt ungefähr, was ja auch eine Menge ist. Die müssen heute noch auf die Straße, wie man so schön sagt im Jargon, und habe noch einige Kilometer stehen vor mir.
Postbote Lars Simon hat heute sein Fahrrad gegen ein Dreirad ausgetauscht für seine Tour durch Berlin-Weißensee. Weil es so glatt ist, dass es mit dem einfachen Fahrrad einfach zu gefährlich wäre. Ganz gebannt ist die Sturzgefahr aber trotzdem nicht. Bei dem Schnee und all den vereisten Bürgersteigen, sagt Lars Simon.
Man muss aufpassen, rechts und links, wenn da jetzt mal ein Auto vorbeifährt, auch Parkende, dass man da nicht reinrutscht. Und das Verständnis der Autofahrer, das ist überhaupt nicht da. Weil die meckern rum und ich soll auf dem Fußweg fahren und auf dem Fahrradweg, wo ich dann sage, da ist ja keiner. Die bremsen einen aus und hupen einen an und schneiden einen auf den Weg. Und man muss wirklich höllisch aufpassen gerade.
Unter seinen Kollegen gab es in den vergangenen Tagen bereits Verletzte. Auf seiner Tour durch Weißensee fährt Lars Simon auf den Straßen und Fahrradwegen teilweise durch den Zentimeter hohen Schnee. Darunter ist oft eine Eisfläche. Weißensee ist einer der Ortsteile, in denen es zuletzt besonders viele Beschwerden über glatte Gehwege gab. Postbote Lars Simon hofft, dass das bald besser wird.
Wir sind so eine große Weltstadt oder wollen eine sein. Und wenn ich dann die Straßen sehe und den Rest sehe, Bürgersteige und so, da fehlt es mir. Ne? Kein Armutszeugnis, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen.
Lars Simon arbeitet für die PIN AG, eine private Postfirma. Die hat aufgrund der Glätte schon vor einigen Tagen ihre Kunden benachrichtigt und gesagt, habt bitte Verständnis, wenn es momentan mal etwas länger dauert mit der Zustellung. Denn die Sicherheit der Mitarbeiter gehe einfach vor. Und das sahen zum Glück auch die Kunden so, sagt Thomas Hoferichter, Leiter des PIN-Depots hier in Berlin-Weißensee.
Wir haben sehr positive Resonanz auch von unseren Kunden bekommen, die da zum größten Teil wirklich größtes Verständnis haben, gesagt haben, bleibt gesund, es ist okay, danke für die offene Kommunikation.
Heute Morgen wäre erstmal nicht klar gewesen, ob überhaupt Postboten rausfahren können. Dann hätte die Firma entschieden, es fahren nur einige Postboten raus, die zum Beispiel ein Dreirad fahren wie Lars Simon. Sie liefern die allerwichtigsten Briefe aus. Die Postboten, die im Depot geblieben sind, bleiben aber nicht untätig. Sie nutzen den Tag, um die Briefe für die nächsten Tage danach zu ordnen, wie viel Priorität sie haben. So soll zumindest die wichtigste Post schnell ankommen. Postbote Lars Simon, noch immer unterwegs, freut sich später auf die warme Stube. Aber selbst an Tagen wie heute macht er seinen Job gerne, sagt er.
Weil das mein Traumjob ist. Das ist wirklich mein Traumjob. Ich habe mir den so ausgesucht und mache ich jetzt seit 5 Jahren ungefähr. Also ich bin hochzufrieden.
Doch noch ein bisschen zufriedener wäre er, wenn es bald wieder wärmer wird oder die Straßen zumindest besser gestreut sind.
Soweit RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier über einen Postboten, der mit Eisesglätte zu kämpfen hat. Und wir schauen in die Lausitz. Ein riesiger Haufen Schrott ist übrig von einer der größten beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt, der F-60 in Jenschwalde. Denn diese einstige Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst wurde am Vormittag gesprengt. Der Tagebau wird nicht mehr gebraucht und die riesige Maschine deshalb auch nicht mehr. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat das miterlebt.
Von der aus Sicherheitsgründen Kilometer entfernten Sprengstelle kommt kurz vor 11 über Lautsprecher das Signal. Wenig später gibt es einen dumpfen Knall, dann sinkt der Stahlkoloss in sich zusammen. In der Betriebsgaststätte am Tagebau, wo zig Kumpel und Kommunalpolitiker die Explosion auf einer Leinwand verfolgen, ist es völlig still. Katrin Lösche, die auf der F-60 gearbeitet hat, stehen Tränen in den Augen.
Ist schon sehr mitnehmend. Also wie ab Grabstätte, trauriger Moment.
Auch Carsten Möhring, der miterlebt hat, wie die F-60 den ersten Abraum vom Kohleflöz geholt hat, ist bewegt.
Das ist ja mein Berufsleben von Anfang bis Ende. Dass Bergbau endlich ist und dass auch ein Tagebau zu Ende gehen muss, wenn die Lagerstätte erschöpft ist oder wenn sich das nicht mehr lohnt, das ist normal. Damit müssen wir als Bergleute leben.
Seit 2 Jahren steht die Förderbrücke. Die Grube ist ausgekohlt, wie es heißt. Das Wunderwerk der Technik wird einfach nicht mehr gebraucht. Zwiespältige Gefühle auch bei Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der in einem Dorf in unmittelbarer Nachbarschaft quasi mit der F-60 aufgewachsen ist und später die Diskussionen, Mahnwachen, den Protest vor allem in Hornow miterlebt hat. Denn der Tagebau hat auch 6 Dörfer ganz oder teilweise gefressen.
Menschen, die für ihre Heimat kämpfen, die für ihr Dorf kämpfen. Auf der anderen Seite Menschen, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen und damit auch um ihre Heimat kämpfen. Diskussionen, die hat die Region geprägt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute eine gute Basis haben, hier auch eine gute Perspektive für die Lausitz zu schaffen.
Der Blick gehe nach vorn. Woidke führt einmal mehr das Bahnwerk und die Unimedizin an. Und die LEAG, die will in Jenschwalde weiter mit Energie Geld verdienen. Vorstandschef Adi Rösch.
Dass wir dann neue Technologien hier aufbauen und neuen Gigabatterie speichern, damit auch die Perspektive nach vorne richten.
Wind- und Solarparks, also statt Tagebau. Aus dem werden 3 Seen entstehen. Das dauert allerdings noch Jahrzehnte. Die F-60 soll schon bis Herbst verschrottet sein.
Die F-60-Förderbrücke in Jenschwalde wurde gesprengt, Iris Fußmann berichtete. Um Kinderpornografie, Betrug und andere schwere Straftaten aufzuklären, da fordern Polizei und Politik eine einheitliche Software zur Datenanalyse. Diese soll umfangreiche Datenmengen verarbeiten können. Bundesländer wie Bayern und Hessen nutzen schon die sogenannte Palantir-Software. Das Produkt einer US-Firma sehen Politiker, Bürgerrechtler und Teile der Sicherheitsindustrie aber kritisch, denn es werden auch Daten unbeteiligter Dritter erfasst. Das Brandenburger Innenministerium plant, Ende des Jahres zu entscheiden, welche Plattform man denn nutzen will. Über die Diskussion berichtet rbb24 Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Bei der Suche nach einer Datenanalyseplattform zur Sicherung und Auswertung großer Datenspeicher und Clouds mutmaßlicher Straftäter sei Palantir nur ein Anbieter. Lieber sei ihm eine souveräne europäische Lösung, gern auch eine deutsche, wenn Anbieter das bereitstellen, beschreibt Brandenburgs sozialdemokratischer Innenminister René Wilke.
Uns ist wichtig, dass mit den Daten höchst sorgsam umgegangen wird. Es handelt sich um hochsensible Daten. Uns ist wichtig, dass es in guten Händen ist. Und es ist wichtig, dass niemand aus politischen Gründen sagen kann, wir schalten das jetzt mal ab und nehmen euch die Fähigkeit wieder oder nutzen Informationen, die wir daraus bekommen haben, gegen euch. Uns ist wichtig, deutsche Firmen zu stärken, wo das möglich ist, europäische Firmen zu stärken, wo das möglich ist. Und solche Prämissen werden in den Prozessen eine Rolle spielen.
Im anstehenden Vergabeverfahren könne er selbstverständlich keine Vorfestlegungen treffen, so Wilke. Der BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf stellte viele Fragen bislang ans Ministerium. Er warnt, dass die Software aus den USA heraus gesteuert und verändert werden könnte.
Und gucken sich die USA an. Wollen Sie wirklich, dass die Leute, die jetzt dort an der Macht sind, bestimmen, was bei uns überwacht wird, wer bei uns überwacht wird, wie überwacht wird? Also man muss ja nicht nach Minneapolis gucken, um zu sehen, dass dort was falsch läuft. Aber wir können auch nicht ernsthaft den Leuten Zugriff auf unsere Überwachungssysteme geben.
Weil sie Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger durch Palantir nicht berücksichtigt sieht, hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte in Bayern Verfassungsbeschwerde erhoben. Juristin Franziska Görlitz umreißt ihre Einwände.
Riesige Mengen von Daten, auch von unbeteiligten Menschen, geraten in so eine Analyse, ohne dass transparent ist, was damit passiert und wie man zu den Ergebnissen kommt. Und die Gefahr ist, dass am Ende Menschen ins Visier geraten, die dafür gar keinen Anlass geboten haben. Um das vielleicht noch mal ganz plastisch zu erklären, wenn Sie eine Anzeige erstatten oder einen Verkehrsunfall haben, dann landen Sie schon in der Vorgangsdatenbank. Und so schnell lande ich dann auch mit meinen Daten in so einer Datenanalyse, gegebenenfalls mit Palantir.
Die Gewerkschaft der Polizei erwartet eine zügige und rechtssichere Entscheidung im Interesse der etwa 8.500 Polizisten im Land, sagt die GdP-Landesvorsitzende Anita Kirsten.
Aus der gewerkschaftlichen Sicht wissen wir aber, dass europäische Lösungen auf dem Weg sind. Und hier heißt es eben, Geld in die Hand nehmen, Energie in die Hand nehmen und dahin arbeiten, dass wir eben auch als Europa eine Antwort auf eine Daten- und Analyse-Software-Plattform wie Palantir haben.
In der zweiten Jahreshälfte soll das Brandenburger Polizeigesetz so angepasst sein, dass die gesetzliche Grundlage für den Einsatz einer Datenanalyse-Software vorhanden ist.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Wohnen wird immer mehr zum Luxus, wo Wohnraum knapp ist. Das merken vor allem Menschen mit wenig Einkommen, zum Beispiel Studenten. Doch Not macht erfinderisch, wie das folgende Beispiel eines Studenten aus NRW in Potsdam zeigt.
Ich bin der Alex Degner, ich bin Student, 20 Jahre alt und wohne im Wohnwagen in Potsdam, Campingpark Sanssouci.
Seit anderthalb Jahren ist der 20 Quadratmeter Wohnwagen mit Vorzelt direkt am Wald und See sein Zuhause.
Also ich habe erstmal mein hier King-Size-Bett, ein kleines Badezimmer, eine Küche, mein, ich sag mal, Arbeitsbereich und Zockerbereich.
Das reicht halt aus für eine Person.
Anfangs eine Übergangslösung, weil die Zusage zum Veterinärmedizinstudium an der FU Berlin kurzfristig kam.
Und ich sag mal, 2 Wochen findet man jetzt keine gescheite Wohnung in Berlin. Und dann habe ich den Wohnwagen von meinem Vater mitgenommen. Dann haben wir uns erstmal direkt einen Campingplatz gesucht, wo ich erstmal überdauern kann, bis ich eine Wohnung finde. Ich sag mal, bisher gefällt es mir hier und es ist, glaube ich, auch günstiger als 20 Quadratmeter Zimmer in der WG.
350 Euro pro Monat zahlt Alex hier. Hinzu kommen noch Kosten für Strom und Gas.
Das ist dann stark temperaturabhängig. Sag mal, im Durchschnitt verbrauche ich jetzt eine Flasche die Woche, gerade sogar mehr.
Das Gasflaschenschleppen, die Kälte, machen dem Studenten aus NRW am meisten zu schaffen.
Hier waren jetzt unter 8 Grad, als ich zurückkam. Muss ich also erstmal hochheizen.
Und das kann bis zu einer Stunde dauern. Fließend Wasser gibt es bis mindestens März auch nicht. Dafür nur wenige Schritte entfernt ein gut ausgestattetes Sanitärhaus mit eigener Dusche, Toilette, Waschmaschine, Trockner. Größter Vorteil aber für Alex, der manchmal bis zu 12 Stunden am Tag lernt.
Na, zum einen habe ich hier halt meine Ruhe. Gerade jetzt sind ja nur 2 weitere Leute auf dem Park. Wir auch direkt am See, am Wald. Das tut halt schon gut.
Deswegen ist klar, er bleibt erstmal auf dem Campingplatz.
Ich denke schon. Ja, also ich schätze, dass ich nochmal 5 Jahre vor mir habe.
Sagt Alex Degner, der dauerhaft während seines Studiums in Berlin auf einem Potsdamer Campingplatz lebt. Dort besucht hat ihn unsere Reporterin Tina Knopp.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Ina Tschitschikowski. Ein Verbrechen im Brandenburger Sand ist geschehen. Nicht in echt, aber in einem Uckermark-Krimi. Die Zutaten? Ein arbeitsloser Lokalreporter, sein schlauer Hund Otto, der mysteriöse Mord an einem Freund und ein mächtiges Netzwerk aus der Clan-Kriminalität. In seinem Buch »Ein fast normaler Mord« nimmt Autor Matthias Wagner den Leser mit auf eine spannende Entdeckungstour durch seine uckermärkische Landschaft bei Schwedt an der Oder.
Die Uckermark ist ein Traum. Die Menschen, auch wenn der eine oder andere es vielleicht anders rausliest aus meinem Buch, sind auch ein Traum, weil sie so sind, wie sie sind. Und für mich gehört die Uckermark neben meiner Heimat, dem Niederrhein, zu einer der schönsten Landschaften Deutschlands.
Die unberührte Natur und die vielen Geschichten aus der Region lieferten dem gebürtigen Niederrheinländer den Stoff für seinen aktuellen Lokalkrimi.
Ich bin nicht der Einzige, der das weiß. Seine Stimme kippte ins Flüstern. Ich habe letzte Nacht Leute gesehen, Fremde, am Fundort. Und es war kein Zufall. Ich glaube, da sind Grabräuber dran. Aus Berlin oder Schlimmeres.
Bei einer Lesung im Zaubergarten im Dörfchen Passow bei Schwedt stellt Matthias Wagner sein Buch den Einwohnern vor. Darin wird der Freund des arbeitslosen Lokalreporters Robert Wieland tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Mord hin. Robert begibt sich sogleich mit seinem Hund Otto auf Spurensuche und stößt dabei auf einen gefährlichen Verbrecherclan. Zuhörer Thorsten aus Passow ist angetan.
Was mich so richtig interessiert hat oder was ich sehr schön fand, man erkennt die Orte wieder, in denen dieses Buch spielt und man erkennt auch die Leute wieder. Also einige der Charaktere hat man sofort den Namen parat.
Einer der Schauplätze ist der Dorfkonsum in Passow. Hier findet im Buch der Schnüffler Robert Wieland wichtige Hinweise. Auch im echten Leben kauft Autor Matthias Wagner dort ein.
Das Besondere tatsächlich an unserem Konsum hier ist, dass es menschlich ist. Man geht auf die Bedürfnisse der Einzelnen ein.
Vor allem als Rollstuhlfahrer ist Autor Matthias Wagner auf die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen. Als er mit 18 einen schweren Sportunfall erlitt, verlor er ein Bein. Seine Leidenschaft fürs Schreiben hat der Wirtschaftswissenschaftler erst zum Beruf gemacht, als er vor 6 Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in die Uckermark zog. Er wurde Reporter. Vor allem die spezielle Art der Einheimischen hat es ihm angetan. Genau das beschreibt er in »Ein fast normaler Mord«.
Ein Köter hat gestern wieder direkt neben mein Beet geschissen. Robert hob wortlos die Hand, Mittelfinger inklusive, und schenkte ihr ein Lächeln, das keines war.
Man sagt, es befänden sich noch zahlreiche Schätze in der uckermärkischen Erde. Einer wird im Krimi entdeckt. Matthias Wagner zeigt uns die Stelle.
Also hier die ehemalige Zollburg. Das ist so einer der Orte, wo sich viele Mythen drum ranken. Aus solchen Geschichten kann man die tollsten Krimis schreiben.
Und zugleich von den lokalen Herausforderungen erzählen. Zum Beispiel von der Zukunft der PCK-Raffinerie und dem anhaltenden Bevölkerungsschwund.
Es ist ein Stück weit Liebeserklärung und Werbung für die Gegend. Wenn man durch Bücher wie meins so ein bisschen Lust auf die Region macht, vielleicht ist es ein kleiner Baustein, der dazu beiträgt, dass Menschen herkommen und das auch erkennen, was ich erkannt habe, und sich dann hier ansiedeln und hier glücklich werden.
Den Uckermark-Krimi gibt es ab jetzt im Passauer Zaubergarten. Zum Ausleihen oder zum Kaufen. Natürlich signiert vom Lokalreporter Matthias Wagner alias Robert Wieland.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Norbert Hansen.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.